Ich darf euch herzlich willkommen heißen, dieses Mal aus Siegburg, sitzen heute wieder mit Aaron zusammen und wollen ein Stück weiter gehen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, danke für alle, die bei der Leitkunst dabei waren. Ihr habt das zu dem gemacht, was es geworden ist und wir lernen weiter, wie wir uns verbessern können. Ihr werdet in den nächsten Tagen, wenn nicht schon, einen Reflexionsbogen bekommen und dann...
Das haben die schon.
Wir haben die schon.
Gerade auf die Antworten.
Ja, siehst du.
Genau. Dann, wir haben schon einige, ich glaube 25 oder sowas, haben schon einen Feedbackbogen zurückgeschickt. Die anderen, ja, wäre cool, wenn das bald da ist.
Sehr gut. Also ich bin sehr gespannt darauf und wir wollen auch daraus lernen und das nächste Mal noch besser machen. Danke für den Vertrauensvorschuss. Und ja, heute wollen wir damit weitermachen, dass wir den zentralen Input von der Leitkunst nochmal aufgreifen und vertiefen. Ist ja nicht so, dass wenn man nur einmal etwas gehört hat, dass es dann noch sitzen bleibt. Und heute geht es darum, diesen Beitrag zur Innovation als Leitungsstil zu vertiefen. Erwin wird ein paar Dinge aus seinem Vortrag aufgreifen und genau, da vertiefen wir auch damit. Vielleicht zuerst zu der einen Frage, die uns erreicht hat, auch in der Reflexion der Leitkunst. Dass jemand den Eindruck hatte, muss jetzt wirklich alles verändert werden oder ja, muss alles verändert werden? Sind wir ständig in der Erneuerung? Ich erinnere mich da an deinen Satz von dir, wir bauen eine Kirche für Leute, die noch nicht da sind. Und ergänzt ihn auch, dass wir eine Kirche bauen für Leute, die noch nicht da sind, mit denen, die schon da sind. Also woran denkst du da, wenn du auf so eine Frage antworten solltest?
Ja, ich meine, ich weiß nicht mehr genau, von wem dieses Zitat ist, aber so was in die Richtung geht, das einzig Stetige oder die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Ja. Das bedeutet, ich glaube, auch der christliche Glaube war von Anfang an ein Glaube der Erneuerung. Ich glaube, der war für all diejenigen, die Erneuerung nicht wollten, eine Riesenprovokation, weil er von Anfang an... Eine Herausforderung war, Dinge neu zu denken, Dinge zu hinterfragen. Und das war vor 2000 Jahren so und das ist auch heute so. Also ich glaube, Erneuerung ist so tief verankert im christlichen Glauben, dass wir tatsächlich sagen können, ja, wir müssen immer über Erneuerung nachdenken. Also ich glaube nicht, dass wir an den Punkt kommen können, um zu sagen, so jetzt haben wir irgendeinen Status erreicht, jetzt haben wir irgendwie, sind wir an einem Punkt, wo wir den Weg gefunden haben und den können wir die nächsten 50 Jahre gehen oder auch 10 Jahre gehen, sondern ja, es muss sicherlich nicht alles verändert werden, aber es muss alles hinterfragt werden. Ne?
Ich denke, es kommt ganz stark darauf an, dass man einen Blick darauf hat. Und wenn wir diese Sinuskurve haben von dem Leben einer Gemeinde, da werden die meisten wach, wenn es schon fast unten ist. Ja, und da nochmal den Schwung zu bekommen, ist enorm, extrem schwer. Ja. Da eher oben, wenn man oben ist und alles soweit gut ist, da sich Gedanken zu machen, erreichen wir wirklich Menschen, wachsen unsere eigenen Menschen. Das ist so die Herausforderung.
Das ist richtig. Also wenn man sich einige Gemeinden anschaut, auch global, die bekannt sind und die immer bereit sind, neue Schritte zu gehen, dann ist manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, warum sie an bestimmten Punkten Dinge ändern, obwohl alles eigentlich gerade mega gut läuft. Aber das ist, weil sie das genau dieses Prinzip verstanden haben. Dann, wenn es eigentlich extrem gut ist und keiner das Bedürfnis hat, etwas zu verändern, genau in diesem Moment musst du aber mutige Schritte gehen und Dinge verändern. Denn wenn du diesen Moment verpasst, und es erst schwieriger wird, es nicht mehr so läuft, du in einer Krise bist, boah, dann wären Veränderungsprozesse um ein Vielfaches schwieriger und komplizierter als in den Momenten und Phasen, wo es einfach richtig gut läuft. Und das war auch eine Rückfrage, die ich nach der Leitkunstkonferenz bekommen habe, ist so, dass jemand sagte, naja, das scheint so, dass ihr gerade in einer Phase seid als Gemeinde, wo viel Veränderung irgendwie notwendig ist. Vielleicht müsst ihr also... habt ihr größere Schwierigkeiten oder wie auch immer. Und da dachte ich so, nee, ich glaube, über Veränderung sollte man nicht erst nachdenken, wenn es richtig schwierig wird oder man größere Probleme hat, sondern ich kenne eigentlich wirklich keine einzige Gemeinde, die es sich leisten kann zu sagen, wir müssen die nächsten 10 Jahre nicht mehr über Veränderung und Erneuerung nachdenken. Also deshalb meine ganz große Überzeugung, Innovation, Veränderung ist ein Thema für jeden Pastor, für jedes Unternehmen, für jede Organisation. Und gerade als Pastor, Führungskraft, als Teamleiter ist das eine unserer Kernaufgaben, genau das im Blick zu haben.
Hm. Ja, die Frage für uns stellt sich eigentlich nicht, ob wir etwas verändern wollen, sondern lassen wir Veränderung zu, einfach geschehen oder gestalten wir das? Hm. Und unser Plädoyer ist eben, dass wir als Leiter Gestalter sind,
ja,
und nicht einfach Dinge geschehen lassen. Und ja, an dieser Stelle lade ich dich dann ein, noch einmal ein paar Dinge zu wiederholen von deinem Leitkunstvortrag, und die können wir dann im Nachhinein vertiefen.
Ja, klar. Also ich meine, ich bin total glücklich darüber, dass, wenn wir einen Blick in die Bibel wagen, wir auch da schon einfach feststellen können, in Apostelgeschichte 15 zum Beispiel beim Apostelkonzil, ne, da gibt es eine heftige Diskussion. Und da geht es auch ein Stück weit um einen Richtungsstreit. Es geht um Tradition, es geht darum, ob man an Dingen festhält oder bereit ist, auch Dinge zu verändern. Und ich bin so froh darüber, dass wir da geschildert bekommen, dass am Ende die Führungspersönlichkeiten sich für Fortschritt und für Innovation und für Erneuerung entscheiden.
Mhm.
Und wir haben ja diese Situation, dass Paulus dann außerhalb des jüdischen Kontextes das Evangelium verkündet, Gemeinden entstehen und dadurch einfach auch in einem komplett neuen Umfeld sich neue Fragen stellen, die vorher im bekannten Umfeld gar nicht aufkamen. Und an diesem Punkt treffen sie aber eine Entscheidung für Erneuerung. Ja? Und Jakobus sagt dann bei dieser Versammlung, bei diesem Apostelkonzil, trifft er diese Entscheidung, dass er sagt, okay, wir wollen keine unnötigen Lasten auferlegen den Menschen, die jetzt auch außerhalb des jüdischen Kontextes sind und die für die gewisse kulturelle Regeln und Gebote einfach nur Lasten wären.
Mhm.
Ja, und da merkt man, okay, da ist eine neue Zeit, ein neuer Kontext. Und da müssen wir das, wie wir Kirche bisher gelebt haben und unseren Glauben bisher gelebt haben, ganz neu hinterfragen.
Mhm.
Diese Erfahrung macht jeder, der auch irgendwie als Missionar oder sowas in irgendeine andere Kultur geht und feststellt, oh Mann, so wie ich Kirche gelebt habe, wie ich das vielleicht selbst als Kind und auch im Erwachsenwerden so kennengelernt habe, das funktioniert hier nicht.
Mhm.
Ich muss einen neuen Weg finden.
Ja. Da denke ich, ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wenn man rausgeht, ist man bereit, sich auf die neue Kultur einzustellen.
Mhm.
Und in der eigenen lebt man, aber lebt eigentlich nur seine eigene Subkultur.
Ja.
Macht sich nicht Gedanken um die Menschen drumherum. Wie erreicht man sie? Womit erreicht man sie?
Ja, und das ist auch ein super Beispiel dafür, dass Innovation nie, also bei innovativer Leitung, in dem Sinne, wie wir sie verstehen, geht es nie einfach nur darum, irgendetwas Neues, Trendiges, Cooles umzusetzen, sondern
genau,
es geht tatsächlich immer um ein konkretes Problem. Ja? Also Paulus hatte das Problem, dass er mit Leuten zu tun hatte, die jüdischen Regeln und sowas nicht verstehen konnten oder die damit nichts anfangen konnten. Ja? Also es ging beim Apostelkonzil nicht einfach nur um irgendeine Erneuerung, sondern es ging um eine neue Lösung für ein neues Problem. Und so ist mein Verständnis von Innovation. Innovation löst immer ein vorhandenes Problem, das mit den oft bisherigen Mitteln und Möglichkeiten nicht gelöst werden kann. Ich habe das eine Definition auch im Zusammenhang mit Unternehmen definiert Innovation folgendermaßen. Da heißt es, Innovation ist die Realisierung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem, besonders die Einführung eines neuen Produkts oder die Anwendung eines neuen Verfahrens. Ja, das kommt jetzt aus der Wirtschaft, nicht aus dem kirchlichen Bereich, aber das macht es auch deutlich. Also Innovation will ein Problem lösen. Sie will Fortschritt im sinnvollen und konstruktiven Sinne fördern. Und ich glaube, deshalb ist es auch so ein entscheidendes und wichtiges Thema. Und oft ist so dieser Begriff Innovation auch sehr aufgeblasen und die wenigsten trauen sich zu sagen irgendwie, ich bin innovativ oder so. Und da finde ich es ganz gut, da ganz entspannt dran zu gehen und festzustellen, okay, Innovation in unserem Sinne, wie wir das als Menschen betreiben können, ist nie, dass wir irgendwie aus nichts etwas schaffen. Ja? Das hat Gott damals gemacht, er sprach und es wurde.
Mhm.
Bei mir funktioniert das so nicht. Okay?
Bei mir auch nicht.
Bei dir auch nicht, okay. ja, also das bedeutet, wir arbeiten eigentlich immer mit den Dingen, die vorhanden sind. Okay, aber wir kombinieren sie neu. Ja, es gab schon immer Kleinanzeigen, dann kam das Internet dazu, dann entsteht plötzlich eBay-Kleinanzeigen. Also das bedeutet, du kombinierst zwei Dinge, die es schon vorher gab, und daraus entsteht etwas Neues. Und so ist das auch im kirchlichen Bereich bei uns, dass wir immer wieder mit Erneuerungen konfrontiert werden und da die Überlegung da ist, wie kombinieren wir neu, wie entwickeln wir neue Dinge mit den Sachen, die schon vorhanden sind. Genau.
Also mit den Dingen, die vorhanden sind, auch innerhalb der Grenzen, die wir haben.
Ja.
Die Grenzen, die wir haben, finanzielle, personelle, die führen eigentlich dazu, dass wir neue Lösungen suchen. Oh,
ja. Genau, also das finde ich sehr spannend, weil man hört oft, wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir bessere Räumlichkeiten hätten, wenn wir anderes Personal hätten, so. Aber das ist, das bringt niemanden weiter, also dieser Konjunktiv, ne? Denn Innovation entsteht gerade dort, wenn du nicht einfach so hast, ja, ist kein Problem, sondern wenn du feststellst, so, also ich mag das, wie Craig Rochelle da teilweise dran geht, er sagt so, besser du bist etwas zum Beispiel unterpersonalisiert als überpersonalisiert. Also wenn du all die Dinge, die du schaffen möchtest, ganz locker schaffen kannst, genügend Geld, genügend Personal hast, dann wirst du dich nie weiterentwickeln. Mhm. Okay, weil du schaffst es locker. Aber ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass wir nicht keine Ausreden suchen, was wir nicht haben, was wir nicht können, sondern mit dem, man sagt ja auch so gern so, ja, think out of the box, so, ja. Und ich denke, ja, aber manchmal ist es auch ziemlich innovativ, innerhalb der Box zu denken und zu gucken, okay, ich habe einen gewissen Rahmen, ich habe eine gewisse Box, und was schaffe ich denn innerhalb dieser Box? Mhm. Ja? Dieses Bild ist sicherlich, hat auch so seine Grenzen, aber ja, ich glaube, dass egal in welchem Kontext man sich befindet, jeder die Möglichkeit hat, innovativ zu leiten und innovative Entwicklungen auch anzustoßen.
Und ich denke, da hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Da geht es um Mut. Ein Leiter, der Gestalter ist, der braucht Mut. Was hat das für dich persönlich mit auf sich? Du hast da nochmal unterschieden zwischen Bedachtsamkeit und Angst. Wie gehe ich da voran? Jetzt bin ich ergriffen von einer Idee, ich habe ein Problem erkannt in meiner Gemeinde, warum wir nicht die Menschen erreichen, die wir erreichen sollten. Wo findest du deinen Weg zwischen der Bedachtsamkeit und Angst?
Ja, ist ein spannendes und auch gar nicht so einfaches Thema. Ich bin, als ich mit 24 Jahren irgendwie Pastor wurde, Gemeindegründer, habe ich die ersten 2-3 Jahre sehr stark aus Angst heraus auch geleitet und geführt. Das war mir in dem Moment nicht so bewusst, aber als einer meiner Mentoren dann irgendwann mir die Frage stellte, Erwin, wovor hast du Angst? Habe ich zuerst die Frage gar nicht verstanden. Und ich dachte, was meint er? Was will er von mir? Aber ich musste verstehen, dass ich viele Entscheidungen treffe aus Angst heraus. Ja? Das sieht nicht so aus, also ich war nicht defensiv, sondern bei mir hat diese Angst eher zu einer gewissen Dominanz geführt und dass ich gewisse Dinge unbedingt durchziehen wollte, weil ich Angst hatte, dass, wenn ich das nicht so tue, andere Leute irgendwie die Kontrolle darüber nehmen und es ganz anders machen, als ich es für richtig halte. Okay, also Angst ist so der denkbar schlechteste Ratgeber, den man sich vorstellen kann. Und das ist so meine persönliche Geschichte, wo ich erstmal lernen musste, diese Angst abzulegen und der überhaupt ins Gesicht zu schauen und zu sagen, okay, was ist es eigentlich? Wovor habe ich eigentlich Angst? Also diese Dinge ehrlich zuzugeben, mit jemandem zu reflektieren, drüber zu reden und diesen Ängsten die Kraft zu nehmen, indem man das ja sachlich und bedacht reflektiert, ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt. Ansonsten ist es so, wenn wir über Mut denken, es war ja so, ich habe ja beim Vortrag so 3 Innovationsbooster genannt und der erste war, dass innovative Leitung sieht immer mehr Chancen als Gefahren. Und dann kommt natürlich die kritische Rückfrage, ja, aber was ist denn mit den Gefahren? Sollen wir sie einfach ignorieren? Und da sage ich nein, aber es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Bedachtsamkeit, wenn es um Gefahren geht, wenn es um Risiken geht. Ja? Und ich glaube, Mut schließt Bedachtsamkeit nicht aus, aber es gibt der Angst keinen Raum. Okay? Mhm. Und wenn wir das so ein bisschen gegenüberstellen, ist Bedachtsamkeit wird gespeist vom Hirn, Angst von den Gefühlen. Ja? Bedachtsamkeit wird bestimmt von Informationen, Angst von Vorstellungskraft. Bedachtsamkeit kalkuliert das Risiko, Angst vermeidet das Risiko. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Also die Risiken zu sehen, aber manchmal bewusst einen Weg zu gehen, indem ich diese Risiken halt nicht vermeide, aber kalkuliere und sage, okay, ja, ich gehe diesen Schritt und stimmt, das ist ein Risiko, aber ich habe das Risiko kalkuliert und diesen Schritt nicht zu gehen, beinhaltet halt auch ein Risiko. Das ist nicht so bewusst oder eine Gefahr, aber deshalb lohnt es sich, dieses Risiko zu kalkulieren und diesen Schritt dennoch zu gehen. Ja? Bedachtsamkeit will Erfolg erzielen, Angst will Fehler vermeiden und die letzte Gegenüberstellung war, Bedachtsamkeit ist auf Fortschritt bedacht und Angst auf Schutz. Okay, also ich denke, es wird sehr deutlich, diese Unterscheidung zwischen zwischen Bedachtsamkeit und Angst. Und deshalb hat Bedachtsamkeit viel Raum, aber überall dort, wo ich verspüre, dass Angst mich leitet, sollten alle Alarmlämpchen aufgehen, rot leuchten und das muss ich dann ganz ehrlich mit mir reflektieren. Mhm.
Gab es auch einen guten Beitrag im Workshop, nicht aus Menschenfurcht zu führen, sondern Gott abhängig. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Gerade so bei jungen Leiter oder für mich damals als junger Leiter, ich habe sehr viel aus Angst entschieden.
Du bist jetzt auch noch ein bisschen jung, also.
Noch ein bisschen, ja. Meine Kollegen lästern immer über mein Alter, deswegen, ich habe mich damit abgefunden.
Okay.
Und zum Punkt zu kommen, eben nicht aus der Angst zu entscheiden, sondern wirklich von Gott her zu fragen, ist es dran? Mhm. Ist ein ganz wichtiger Punkt für jeden Leiter. Und wenn du zuhörst, gerade so als junger Leiter in deinen Anfängen, in deiner Jugendgruppe oder was immer für ein Team du leitest, stelle diese Frage, von der Erwin gerade sprach. Tue ich es aus Angst? Tue ich es, um mich zu schützen, um etwas zu erhalten? Oder liegt es mir wirklich daran, dass es zur Veränderung, zur Erneuerung kommt, dass wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auch als Kirche, als Gemeinde, als Jugendgruppe, wer auch immer, der nachkommen? Ein wichtiger Punkt ist auch, wenn es dann um die Umsetzung geht. Mhm. Wichtiger Satz für mich ist auch, ich habe mich an manchen Stellen gefragt, darf ich überhaupt so denken? Okay. So, ich setze mir selber Grenzen in meinem Kopf. Und wenn die Grenzen in meinem Kopf sind, dann kommt es auch nicht aus mir heraus. Mhm. Und der erste Weg für mich ist, eben mit meinen Kollegen im Team, mit meinen Mitarbeitern drüber zu reden. Mhm. Und wie Maxwell sagte, to bounce off ideas. So jemanden zu finden, an dem du sie abprallen lässt, ja. Ein bisschen Feedback zu bekommen und dann weiterzudenken. Weil deine nächsten Mitarbeiter auch die Leute sind, mit denen du diese Vision umsetzen wirst. Ja. Und die zu gewinnen, das war auf unserem Weg als Gemeinde immer der erste Schritt. Mhm. Ob es ums Thema Gastfreundschaft ging, wo wir gemerkt haben, wir kochen eigene Süppchen, wir sind in einer eigenen Subkultur. Warum finden Menschen aus unserer Kultur nicht in unserer Gemeinde? Das hat viel mit Gastfreundschaft zu tun. Und die beginnt in meinem Kopf. Diese Offenheit Andersartigen, Andersdenkenden gegenüber, war der Schlüssel dann dafür, dass die Gemeinde sich geöffnet hat und wir heute diese Menschen in der Gemeinde sehen. Und die ersten Gespräche waren mit den Mitarbeitern. Ja. Sie zu fragen, wenn wir über den zweiten Gottesdienst nachdenken, als Möglichkeit, neue Menschen zu erreichen, seid ihr dabei? In welcher Form können wir das machen? Was sind eure Gedanken? Was sind eben auch die Gefahren, die sie sehen, die Bedenken? Ja, zum Beispiel, es fordert viel mehr Mitarbeiter. Ja. Wir hatten nicht genug Mitarbeiter in einem Gottesdienst, hatten dann die Befürchtung, wir würden sie nicht im zweiten haben. Im Endeffekt hatten wir mehr als nötig. Eben dadurch, dass auch mehr Flexibilität gekommen ist durch die zwei Gottesdienste. Und all diese Dinge kommen erst, wenn du dich auf Gespräche einlässt, auf einen Dialog, und zwar mit deinen nächsten Mitarbeitern. Und einer der Grundsätze, die du da auch geprägt hast, ist, innovative Leitung schafft Raum zum Experimentieren. Ja. Sie auch einladen, hey, du darfst so denken, du darfst weiterdenken. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine blöden Fragen, in diesen Dialog einzuladen.
Genau, und es ist ja so, also meine Erfahrung ist, wenn ich mich mit meinen Kollegen zusammentreffe, mit den anderen Pastoren bei uns in der Kirche für Bonn, dann ist es so, natürlich, wir sind unterschiedlich und ich sage immer, ich habe eine Menge Ideen, aber die meisten davon sind für die Mülltonne, so, aber ein, zwei gute sind da ab und zu auch dabei und die Sache ist die, jede Idee, die ich ins Team reinwerfe, wird durch die Reflexion nur besser. Also sie wird nie schlechter, okay? Wenn man einen Weg gefunden hat, dass man versteht, auch derjenige, der die Risiken vielleicht nochmal größer sieht oder Punkte daran entdeckt, die ich gar nicht gesehen habe, als ich das entwickelt habe, der will mich nicht bremsen, sondern er macht jede kritische Rückfrage, ja? Macht meine Idee, macht die Sache als solches besser und dadurch auch effektiver als Lösung für ein bestehendes Problem. Wir haben ja darüber gesprochen. Alles, was wir an Innovationen entwickeln, soll Probleme lösen. Und das ist so, ich glaube, diese Kommunikation miteinander und da auch nicht, also es ist schön, in eine Idee verliebt zu sein, aber wir sollten nicht so sehr verliebt darin sein, dass wir jede Kritik an dieser Idee als persönlichen Angriff wahrnehmen. Okay, das macht das unheimlich kompliziert, wenn wir so dievenhaft mit unseren Dingen im Team umgehen, sondern da wirklich Lust daran haben, an diesen Dingen kritisch zu arbeiten, Dinge zu äußern, wenn sie nicht fertig sind, sondern einfach auch im Anfangsstadium zu sagen, guck mal, ich habe hier mal so eine bisschen bekloppte Idee. Was denkt ihr darüber? Ja? Und manchmal, gerade im Anfangsstadium, ja, das ist auch so ein Punkt, manchmal mache ich mir so lange Gedanken und äußere sie erst dann und ich merke, oh, ich habe mich da in etwas verrannt. Und das ist auch zur Experimentierfreudigkeit gehört auch, Dinge in einem Anfangsstatus schon zu öffnen, loszulassen, sie mit anderen zu teilen, darüber zu sprechen und anderen die Möglichkeit zu geben, daran mitzudenken und mitzuarbeiten. Und dann auch einfach diese Sprache der Testfreudigkeit, also eigentlich alles, was wir starten, machen wir mit einem bestimmten zeitlichen Rahmen, dass wir sagen, hey, wir probieren jetzt mal für die nächsten 6 Monate Folgendes aus. Danach können wir sagen, nee, war eine dumme Idee, lassen wir wieder, machen wir so wie vorher. Haben wir nicht viel verloren. Die Risiken lassen sich meistens sehr gut kalkulieren.
Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Sprache der Testfreudigkeit. Das auch so darzustellen. Bei deinen letzten Sätzen, da kommt es darauf an, auch das Ego zurückzustecken. Ja. Wenn wir als Leiter haben ein Ego, wir sind nicht fertig, wir sind noch in der Schule. Und gerade bei der Ideenentwicklung ist es so, dass oft unser Ego eigentlich im Weg steht. Ein deutscher Politiker sagte mal über die Ideen, sagte, mit den Ideen ist es wie mit den Kindern, die eigenen hat man am liebsten.
Ja.
Und das ist eigentlich der größte Störfaktor, jemanden zu erlauben, dein Baby zu wickeln, was du ausgebrütet hast, was in deinem Herzen, deinem Kopf vielleicht Monate gewachsen ist, da dran zu lassen. Da müssen wir als Leiter auch lernen, loszulassen und gucken, was wird das Gemeinschaftsprodukt.
Genau.
Und das ist dann im Endeffekt nicht mein Baby, das ist unser Baby. Und da müssen wir auch so eine Kultur der Freiheit schaffen, wenn es um Dialog geht, um Entwicklung geht.
Ja. Ich denke, an diesem Punkt, aber dazu kommen wir in der nächsten Folge, ein bisschen mehr dazu, ist dieses Warum auch ganz entscheidend. Also, dass das Ziel mir wichtig ist, die Lösung des Problems ganz entscheidend ist, aber nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich dieses Ziel lösen will. Also der Weg, das Was und das Wie, dass ich da etwas flexibler bin, aber wenn ich merke, okay, hier hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt und dieses Problem müssen wir lösen, dann darf ich da auch ruhig beharrlich sein, weil manchmal sehen andere Leute das nicht, aber ich sehe das. Aber in der Art und Weise, wie dieses Problem zu lösen ist, da sollte ich sehr flexibel sein, weil es mir nicht um irgendein Format geht, nicht um irgendeine bestimmte Art und Weise, wie wir irgendetwas machen, sondern warum, also das Warum, das Ziel, das die Lösung des Problems. Da darf ich ruhig auch, ich sag mal, da sollte ich beharrlich sein, wenn ich weiß, da hat mir Gott wirklich etwas aufs Herz gelegt, das vielleicht viele noch nicht sehen. Aber in der Art und Weise, wie wir dieses Problem lösen, brauche ich eine extreme Offenheit. Weil nur weil ich ein Problem sehe, bedeutet das nicht, dass ich auch gleichzeitig derjenige bin, der die Lösung dieses Problems kennt.
So ein paar abschließende Gedanken zu diesem Podcast. Für mich ist auch so eine Bibelstelle relevant, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, warum fasten deine Jünger nicht? Alle fasten, die Jünger von Johannes fasten, wir fasten, deine Jünger nicht. Und da macht Jesus sie darauf aufmerksam, hey, ihr habt etwas verpasst, da ist etwas Neues im Raum. Der Bräutigam, für den man eigentlich fastet, der ist da und deshalb fastet man auch nicht. Das haben die Pharisäer in dem Moment verpasst und das kann auch unseren Alltag widerspiegeln. Wir sind so, teilweise werden wir so betriebsblind, dass wir nicht mehr sehen, die Kultur verändert sich, die Menschen verändert sich und wir leben immer noch in unserer Zeitrechnung. Ja. Und dann sagt Jesus denen, niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Also der Inhalt, egal was wir erneuern, der Inhalt, das Evangelium, dass es um Jesus geht, bleibt ja gleich. Es geht nur darum, neue Formen zu finden, neue Zugänge zu finden zu den Menschen in unserer Kultur. Ja, und möchten dich einladen, der du heute zugehört hast, dass du auch im Blick auf Innovation dir erstens erlaubst, auch neu zu denken, anders zu denken, wie du vielleicht bisher nicht gedacht hast oder dir nicht erlaubt hast zu denken. Menschen einzuladen in dein Team, in deine nächste Runde, wo du reflektierst, die Gedanken und auch Feedback bekommst und so die noch besser entwickelst. Hast du noch ein paar abschließende Worte, Wünsche an unsere Zuhörer?
Ja, im Endeffekt wirklich einfach den Mut. Ne? Und wenn man den Mut nicht hat, dann wirklich Leute zu suchen, die nicht nur fragen, ja, wie meinst du das und wie stellst du dir das vor, sondern dieses, ich weiß nicht, ob wir das da schon mal drüber gesprochen haben, dieses Wow statt How. Also es ist auch entscheidend, mit wem du dich umgibst. Und da gerade die Begegnung zu suchen mit Leuten, mit denen du darüber sprechen kannst, die dich stärken. Und das ist ja auch eins unserer Ziele, auch mit Leitkunst, mit dem Podcast, mit der Konferenz, Leitende zu vernetzen, die sich gegenseitig auch stärken und ermutigen und die halt auch mehr Chancen sehen als Risiken. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen das alle. Mir hilft das ungemein, mit Menschen in einem Raum zu sitzen, über Dinge zu reden und auszutauschen, die einfach bereit sind, weiterzudenken. Also wenn du das nicht hast, melde dich bei uns. Ansonsten such dir wirklich Leute, mit denen du zusammen träumen kannst, mit denen du zusammen spinnen kannst, Dinge entwickeln kannst und die dich dabei stärken. Das wäre so mein Input dabei.
Genau. Danke dir für deinen Beitrag.
Ja, gerne.
Wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen dir Mut. Fange an mit Gebet. Wenn es in deinem Herzen etwas geboren ist, fange an mit dem Gebet. Fange an, darüber zu reden und lass dich leiten. Wünschen dir Segen und Weisheit in deinem Dienst. Ciao, ciao.
Ciao.